Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Princeton ist ein beschauliches Städtchen zwischen New York und Philadelphia. Eine Kleinstadt mit viel Grün und dem Flair von alter Welt mitten in Amerika. Da ist zum Beispiel ein sehr prächtiges gotisches Gebäude mit spitzen Bögen und bleiverglasten Scheiben an der Hauptstraße. Wenn man die Nase an die Scheibe drückt, dann erkennt man hinter diesem leicht verschlierten Glas, dass da nicht etwa eine Kirche oder Bibliothek drin ist, sondern eine Mensa, Madison Hall. Keine 100 Jahre alt, aber sieht aus wie original aus dem Mittelalter. Natürlich als Kopie. Überhaupt das Unigelände eine Versammlung aus europäischen Baustilen aller Jahrhunderte. Miller Chapel wie ein griechischer Tempel, Alexander Hall wie ein englischer Landsitz. Speziell, aber irgendwie auch nett. Über die Rasenflächen dazwischen eilen eifrige Studenten mit Rucksäcken und Laptops. Und in den 70er Jahren wurde dort das berühmte Princeton-Experiment mit Theologiestudenten gemacht. Es wurde getestet, wie sie auf eine Herausforderung des praktischen Glaubens reagieren. Der erste Teil des Tests bestand im Ausfüllen eines Fragebogens. Im zweiten Teil sollten die Testpersonen einen Kurzvortrag halten in einem Gebäude auf der anderen Seite der Campusanlage. Ein pikantes Detail war, der Vortrag sollte über Lukas 15 sein, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und die Testpersonen wurden dann in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bekam zu hören: Ihr müsst euch sehr beeilen, die Zeit für dein Referat läuft schon, also hurtig. Der zweiten Gruppe wurde mitgeteilt: Ihr seid genau in der Zeit. Alles passt. Geh ruhig rüber. Der dritten Gruppe wurde erzählt: Du hast noch ganz viel Zeit, keine Eile. Und dann wurde es spannend. Unterwegs zum anderen Gebäude hatten die Testorganisatoren einen Schauspieler sich hinsetzen lassen, der akute Atemnot vortäuschte, in sich zusammensackte und stöhnte, aber eben auch so, dass man nicht genau wusste, ist er jetzt irgendwie gerade ganz krank oder vielleicht auch nur betrunken. Das war nicht so leicht festzustellen. Und jetzt gingen dann die einzelnen Kandidaten an dem Mann vorbei, mit zeitlichem Abstand, sodass jeder dann alleine da lang zu gehen hatte. Sie hatten nur einige wenige Sekunden Zeit, um sich zu entscheiden, was mache ich jetzt? Würden Sie anhalten? Würden Sie helfen? Sie ahnen es, das erschütternde Ergebnis. Nur einige, ganz wenige Personen der dritten Gruppe halfen dem Mann spontan. Alle Studenten der ersten Gruppe, die sowieso in Hektik waren, und alle Studierenden, die im normalen Tempo zielstrebig ihrer Aufgabe entgegengehen sollten, keiner von denen hielt an. Immerhin aber einige aus der dritten Gruppe, die viel Zeit hatte. Nach Auswertung der Fragebögen, wo man dann auch über Glaubensfragen befragt wurde, stellte sich heraus, die Tiefe und die Ausprägung des christlichen Glaubens war für dieses Experiment vollkommen unerheblich. Allein der Zeitfaktor bestimmte, ob jemand half oder nicht. Dieser Test ging als guter Samariter-Experiment in die Geschichte ein. Und ja, man fragt sich, stimmt's denn nicht, dass wir uns mit Themen des Glaubens beschäftigen, die Bibel lesen oder in die Kirche gehen? Das macht nicht automatisch gute Menschen aus uns. Psalm 62 ist ein Gebet, in dem Gott als Kraft, Quelle und Hilfe besungen wird. Dazwischen wird harsch abgerechnet mit dem, was die Menschen zustande bringen oder eben auch gerade nicht schaffen. Der Psalm beginnt so. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Und dann, wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herz fluchen sie. Und dann wieder der Blickwechsel zu Gott. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Die Saat des Glaubens geht nicht von selbst auf. Ein zartes Pflänzchen mag wachsen, aber wie bei allen Pflanzen geht es nicht, ohne dass wir für sie sorgen, gießen, düngen, beschneiden, vielleicht hochbinden und Schädlinge bekämpfen. Für die Pflanze des Glaubens zu sorgen, das heißt in aller Hektik den Blick nicht zu verlieren für das, was vor uns liegt, für die Menschen, die uns auf dem Weg begegnen. Ich erzähle das natürlich vor allen Dingen erstmal mir selbst, weil in der Hektik des Pastorenalltags schnell übersehen werden kann, was sich nur dringend macht und was tatsächlich wichtig ist. Wir Pastoren sind zuallererst in der Gefahr, von einem Auftrag zum nächsten zu hetzen, und nicht immer ist die Umgebung dabei so idyllisch wie auf dem Campus dieser Universität, von der ich erzählt habe. Aber die Gefahr ist genau die gleiche. Wer schafft schon, was der Psalm empfiehlt, ein tiefenentspanntes Sei stille zu Gott, meine Seele. Letzte Woche hat mich eine Journalistin interviewt. Sie musste einen Artikel schreiben über das Berufsbild eines Pastoren, wie man so Pastor wird und was man da macht und dergleichen mehr. Was hat man da zu arbeiten, fragte sie mich. Was ist typisch für Pastoren und ähnlich clevere Fragen? Und ich habe natürlich gerne erzählt, ist ja klar, wer berichtet nicht gern über den Beruf, den er ausübt. Und ich habe so als einen mir ganz wichtigen Punkt gesagt, die Freiheit zu gestalten, was ich möchte, das ist mir ganz wichtig, wo und wie ein Akzent gesetzt wird. Das eine zu tun, das andere zu lassen. Aber das ist eigentlich in jedem Beruf so, gilt für jeden Alltag. Nicht jeder hat vielleicht ein großes Maß an Freiheit und Gestaltungsraum. Aber selbst wer viel zu tun hat mit Sachen, die eher Pflicht als Kür sind, der hat noch Zeit, einen Akzent zu setzen. Was tut mir gut? Was hilft anderen? Psalm 62 hat diese eine Empfehlung in immer neuen Worten. Ich lese mal nur so diese Rahmenverse, ohne was dazwischen steht von Morden, Lügen und Fluchen und dergleichen mehr. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Ein Gebet, das einlädt, eine kleine Auszeit zu nehmen. Von den Schrecken der Welt, von dem, was Nachrichtendienste täglich über uns ausschütten, von düsteren Wolken der politischen Großwetterlage. Ja, klar, vieles davon sollte mich beschäftigen, sollte mich zu einem diakonisch denkenden Menschen machen, zu einem politisch handelnden Menschen. Richtig. Dennoch, wichtig ist es auch, gelegentlich die Ohren anzulegen, die Augen zu schließen, Gottes Nähe zu suchen, wie es Jesus immer wieder tat. Wir haben von Kapernaum eben gehört, immer wieder war er in Kapernaum, einer vertrauten Stadt für ihn. Da kamen einmal Menschen bis spät in die Nacht, kamen mit ihren Sorgen, mit den kranken Verwandten, mit ihrer Hoffnung auf Gottes Hilfe, und Jesus nahm sich sehr viel Zeit. Und dann, in den frühen Morgenstunden, wollte er nur noch raus, raus aus der Stadt, Ruhe, Besinnung, Schlaf, Gebet. Der Evangelist Lukas erzählt, wie wenig die Leute Verständnis für Jesus hatten und ihn immer noch bedrängt hatten. Sie sahen nur sich selbst, die eigene Not. Aber Jesus hat sich Freiräume geschaffen für Stunden der Ruhe, in der Wüste, in den Bergen, in den Gärten am Stadtrand. Von Jesus also lernen wir nicht nur den Einsatz für Menschen in Not, sondern auch das andere, Ruhe und Besinnung. Wenn wir dann Ruhe gefunden haben und wissen nicht so richtig, was kann man denn hier sagen im Angesicht Gottes, wie geht das denn, Ruhe bei Gott, dann sind wir in guter Gesellschaft. Weil ganz ähnlich ging es den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn dann einmal fragten, was machen wir denn jetzt? Wie betet man? Gibt es da Regeln? Eine Handreichung vielleicht? Und so viele Möglichkeiten es geben mag, Jesus beschränkte sich auf das eine und sagte, betet, Vater unser im Himmel. Die Worte sind uns vertraut. Der Psalm hat noch einen zweiten Teil. Und in diesem zweiten Teil behält er seine Reihenfolge genauso bei wie im ersten Teil. Er beginnt und endet mit der Zuversicht auf Gott, und dazwischen ist dann wieder so richtig geklagt. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nicht, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt, setzt auf Raub, nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Am Anfang der Vertrauensgeschichte, also das Ausschütten des Herzens. Und dann ist er einen Schritt weiter und es wirkt wie ein persönliches Glaubensbekenntnis. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Aus der Beschreibung wird die Anrede zu Gott. Du, Herr, bist gnädig. In der Stille vor Gott können wir eine innere Balance finden und uns öffnen, loslassen und an die Schmerzen und Verletzungen vielleicht einen Moment weniger denken. Es ist Zeit, bei Gott das zu sagen, was mich belastet. Es ist Zeit, auf das zu schauen, was mich aufrichtet. In der Stille oder mit ganz wenigen Worten. Und das ist fast das Ende dieses Gebetes in Psalm 62. Und beim ersten Lesen des Psalms war mir das sofort die Linie, die in Erinnerung war. Gott allein ist mächtig, du, Herr, bist gnädig. Lob Gottes am Ende. Aber dann wurde mir immer deutlicher, nein, das ist nicht das Ende des Psalms, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Ich habe gedacht, das ist doch jetzt nicht wahr, jetzt macht er das ganze Ende kaputt. Der allerletzte Vers nämlich endet nicht mit diesem Gotteslob, du Herr bist gnädig, sondern nimmt noch einmal die Auseinandersetzung auf. Du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Tja, kein harmonisches, versöhnliches Ende. Und erst sehr spät, in der Beschäftigung mit diesem Psalm, dämmerte mir, dass eigentlich hier im Ende dann das Kernproblem des Beters durchschimmert. Dieses PS am Ende funktioniert wie eine Überschrift. Das Thema des Beters ist Stress mit Finanzen. Man kann den letzten Satz ja auch so übersetzen: Du zahlst jedem zurück, wie er es verdient hat. Und dann leuchten die früheren Verse in einem ganz ähnlichen Licht auf, zum Beispiel Vers 9. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger, als nichts so viel ihrer sind. Natürlich, Geld wurde damals gewogen. Und dann im nächsten Vers gleich: Setzt auf Raub, nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht dran. Das ist sein Trost. Er wurde um Geld betrogen, aber der Glaube bleibt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Er wägt den Verlust seines Geldes mit dem Trost der Nähe Gottes. Es bleibt Zeit mit Gott. Es gibt Kraft von Gott. Dankbar sagt er: Ich steck das weg. Es schmerzt. Und ja, ich hätte gern mein Vermögen wieder. Es wird gar nicht deutlich, ob es viel oder wenig war. Aber man hat so den Eindruck, die Fallhöhe ist doch schon beträchtlich. Es bleibt Zeit mit Gott. Es gibt Kraft von Gott. Das Princeton-Experiment vom Anfang weist in die gleiche Richtung. Stille, Stille vor Gott, Zeit. Auch im Gebet, das kann zurechtrücken, was verrückt ist. Sei es der Blick auf den bedürftigen Nächsten oder der Ärger über den Räuber mit seiner Hand in meinem Geld oder sonst ein anderes Übel. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Vielleicht anders als erwartet, aber verlässlich. Amen.